Gemeinde mit Mission, was wir von den ersten Christen lernen können. Ich freue mich richtig, richtig doll, wieder hier zu sein und ich freue mich auch, dass ich heute predigen darf und dass ich einsteigen darf in diese Predigtreihe zur Apostelgeschichte. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns auf den Weg machen, um auf Gottes Wort zu hören und wenn wir so ein bisschen beiseite lassen können, dass es auch eine Vorstellungspredigt ist, wie man das so schön nennt, dass wir diesen Gedanken irgendwie in der Hosentasche oder im Schuh oder wo man sonst so einen Schlüssel verstaut, wenn man keine Tasche hat, dass wir das beiseite lassen und gerne später auch wieder rauskramen, aber wir wollen uns wirklich auf den Weg machen, um zu hören, was Gott uns heute sagen möchte. Und ich dachte mir, wir probieren das heute mal. Vielleicht kennt ihr die Gewohnheit, dass man zum Lesen des Bibeltextes, der im Fokus der Predigt steht, aufsteht. Und wenn dir das möglich ist, lade ich dich ein, das zu tun, um einfach die Erwartung auszudrücken, dass Lukas, der hier die Apostelgeschichte, diesen Text geschrieben hat, das nicht nur an die ersten Leser geschrieben hat, sondern dass das auch wirklich was mit uns zu tun hat. Also lass uns aufstehen. Und ich lese den Predigttext aus Apostelgeschichte 12. Um jede Zeit aber legte Herodes der König Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus wurde nun im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten, und Wächtern vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker, und er schlug Petrus in die Seite und weckte ihn und sagte: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm: Wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er aber meinte, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das in ihnen von selbst öffnete, und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich kam, sprach er: Nun weiß ich in Wirklichkeit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat, aus der Hand des Herodes und alle Erwartungen des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus von Maria, der Mutter von Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit dem Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete: Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen: Es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach: Berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Könnt ihr wieder hinsetzen? Es gibt viel zu sagen zu diesem Text und es wird vielleicht keine klassische Textpredigt. Wir machen hier und da mal immer wieder einen Exkurs, kommen aber immer wieder zurück zum Text. Aber erstmal zu den Eckdaten. Wir befinden uns ca. 41 nach Christus zur Zeit des Passafestes. Es ist die Zeit, in der Paulus und Barnabas, sein Gehilfe quasi, einen Abstecher nach Jerusalem machen. Und genau wie die beiden einen Exkurs machen, macht auch Lukas jetzt einen Exkurs von seiner Erzählung über Paulus und Barnabas und schreibt uns über Petrus. Also es ist so ein kurzer Sidequest, der hier passiert. Die Zeit wird außerdem beschrieben als die Zeit, in der der König Herodes Hand an einige aus der Gemeinde legte. Gemeint ist Marcus Julius Agrippa der Erste. Das ist der Enkel von dem Herodes, den wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen. Die Herodisse kommen nicht ganz so gut weg in der Bibel. Und er verfolgte eine pro-jüdische Politik, indem er prominente Mitglieder der christlichen Gemeinde gefangen nahm und sogar hinrichtete. Und auch das wird so in dem Nebensatz erzählt: Jakobus, der Bruder von Johannes, der Sohn von Zebedäus, ein Fischer aus Galiläa und einer der 12 Jünger, er wird ermordet. Das sind krasse Startbedingungen, aber es beschreibt ganz gut die Atmosphäre, in der sich die Geschichte hier zuspielt. Die Zeit der 12 Apostel, der 12 Jünger, neigt sich so langsam dem Ende zu. Sie hatten die bedeutende Aufgabe, das, was sie mit Jesus erzählt hatten, weiterzuerzählen und das Evangelium zu verkünden. Sie hatten eine wichtige Aufgabe und nach dem Tod von Judas wurde ja sogar noch mal nachgewählt. Hier, nach dem Tod von Jakobus, geschieht das nicht. Eine neue Zeit scheint anzubrechen und für die 12 bedeutet das eine Zeit von Verfolgung. Zwar wird uns in den biblischen Büchern, wie wir sie kennen, nur vom Tod des Jakobus erzählt, der den Märtyrertod gestorben ist, aber aus anderen Schriften wissen wir, dass es allen Jüngern genauso erging. Und unser Fokus richtet sich jetzt auf Petrus. Er war auch einer der 12, vielleicht einer der wichtigen. Er war forsch und mutig und ein Lauter und gleichzeitig manchmal auch ein Feigling. Und er sitzt nun im Gefängnis. Herodes will auch an ihm ein Exempel statuieren. Jetzt, da zum Passafest viele Juden in Jerusalem sind, will er zeigen, dass er bereit ist, gegen diese neue Gruppe, gegen die Christen vorzugehen. Petrus wird wie ein Schwerverbrecher behandelt. Von 4 Abteilungen zu je 4 Soldaten wird er bewacht. Und vermutlich im Palast von Herodes schläft er nun an 2 Soldaten gekettet, in der Nacht, bevor er vorgeführt werden soll, um vielleicht dann auch hingerichtet zu werden. Die Einführung in die Situation von Petrus endet mit einer Gegenüberstellung. Auf der einen Seite Petrus krasses Elend und auf der anderen Seite das inständige Gebet der Gemeinde. Gemeinde ist die Hausgemeinde von Maria, der Mutter von Johannes Markus. Er wird später bei der ersten Missionsreise von Paulus dabei sein. Es war wahrscheinlich eine reiche Frau mit einem großen Haus und es steht hier stellvertretend für die Jerusalemer Gemeinde. Und sie sind versammelt und beten. Während Politik entscheidet, während Schwerter fallen und Gefängnistüren sich schließen, sitzt da in einem kleinen Haus eine Gruppe und betet. Und ich würde gerne hier eine erste Pause, einen ersten Punkt machen. Und es scheint vielleicht profan, hier festzuhalten, dass das was ist, was wir von den ersten Christen wirklich lernen können. Aber es ist auch zu bedeutsam, als dass wir da einfach drüber huschen könnten. Das Gebet. Seit Mittwoch ist ja die Fastenzeit angebrochen. Ich weiß nicht, ob du bis Ostern irgendwas fastest, Medienzeit, Alkohol, Süßigkeiten. Und das ist auch nicht das Thema, das Fasten. Aber ich möchte dir anbieten, auch wenn du nicht fasten solltest, dich in diesen 40 Tagen bis Ostern, jetzt sind es nicht mehr ganz 40 Tage, ins Gebet zu vertiefen. Deine vielleicht durch das Fasten neu gewonnene Zeit zu weihen, neu zu nutzen im Gebet. Ich habe mich vor so ungefähr 3 Jahren mal ganz grundsätzlich gefragt, was das überhaupt soll mit dem Gebet. Ich weiß noch ziemlich genau, wie ich in meine Notiz-App reingeschrieben habe: Herr, ich will nicht aufhören zu beten, nur weil ich es nicht verstehe, sei du bitte größer als meine Zweifel. Was genau ist Gebet eigentlich? Warum beten Menschen? Ich finde es ziemlich erstaunlich, dass über alle Kulturkreise hinweg, zu allen Zeiten, auch in allen Religionen, das Gebet eine wirklich zentrale Rolle zu spielen scheint. Warum beten Menschen? Und ich glaube, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft können das erstmal grundsätzlich nachvollziehen. In anderen Kulturkreisen wird das sicherlich noch mehr sein, dass es da etwas Höheres gibt. Etwas, das ich nicht erklären und auch nicht beeinflussen kann. Wenn Menschen aufhören, das zu glauben, dass es nichts gibt, was sie kontrollieren können, dann werden sie, glaube ich, wirklich hochmütig und machtsüchtig. Und wenn wir als ganze Gesellschaft das Gespür dafür verlieren, dass es da etwas gibt, was unserem Wissen und auch unserer Kontrolle entzogen ist, dann kommt Johannes Hartel, ein Gründer einer Gebetsbewegung, eines Gebetshauses, zu diesem bekannten Satz: Wer das Göttliche verliert, verliert über kurz oder lang auch das Menschliche. Und wenn man das bejaht, dass es da was Höheres gibt, dann kann ich mich ja dazu verhalten. Ich kann sagen, das ist mir vollkommen egal, dann lebe ich halt in dem Rahmen, den ich beeinflussen kann. Und das ist sehr nachvollziehbar. Aber ich glaube, angesichts von Sinnkrisen oder auch angesichts von großem Leid ist das manchmal ziemlich schwer durchhaltbar. Wenn nichtchristliche oder atheistische Freunde von mir Leid erfahren, oder wir sehen das auch bei den großen Katastrophen in dieser Welt, wenn Leute in dem Umfeld sterben oder so, dann werden auf einmal ganz schön viele Gebets-Emojis rumgeschickt. Dann erinnern sich Menschen danach an dieses Höhere. Und dann kommt diese Sehnsucht danach, nach Hilfe, danach gesehen und auch gerettet zu werden, wieder hoch. Und man kommt an Punkte im Leben, da sind Dinge nicht erklärbar. Und viel häufiger noch kommt man an Punkte im Leben, da sind Dinge nicht kontrollierbar. Oder Menschen bemerken die Sehnsucht in sich, dass ihr Leben nicht einfach nur dahin gelebt werden will, sondern dass es Teil von etwas Größerem, von etwas, das Sinn hat, ist. Dieter Heinrich, ein zeitgenössischer Philosoph, ein deutscher Philosoph, spricht von letzten Gedanken. Das sind Gedanken, in denen sich ein Mensch seiner selbst bewusst wird und sich selbst in Bezug auf die Welt und auf ein Ganzes sieht. Er schreibt über diese letzten Gedanken: In ihnen wird ein Leben in einer Summe zusammengefasst und zugleich auf das Ganze dessen, was ist, bezogen. Man sieht sich selbst in Bezug auf etwas Höheres. Und Gebet kann Antwort auf diese zwei Sehnsüchte sein. Auf die Sehnsucht danach, gesehen zu werden, und die Sehnsucht danach, Teil von etwas Größerem zu sein. Ein Ruf nach oben an das, was über mich hinausgeht. Ich finde, Gebet ist eigentlich was ziemlich Menschliches. Und nun rufen die Menschen in der Geschichte, in der Apostelgeschichte, mit der wir uns gerade beschäftigen, ja nicht irgendwelche Götter an, auch nicht das Universum, sie rufen den Gott Israels an. Der Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat, der Mensch geworden ist. Und Jesus lässt uns nicht alleine bei der Frage, wie wir Gebet verstehen dürfen, sondern er erklärt uns das ziemlich genau. Wir wollen kurz bei diesem Punkt Gebet bleiben und auch vielleicht ein bisschen philosophisch darüber nachdenken und sicher nicht mit Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn die Jünger Jesus fragen, wie sollen wir beten, dann antwortet Jesus in Matthäus 6, Vers 6: Wenn du betest, so geh in deine Kammer und nachdem du die Tür verschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Ich finde, das ist erstmal nicht das, was man erwartet, wenn ich Jesus frage, wie ich beten soll, dass er mir erstmal sagt, wo ich beten soll. Aber ich glaube, es steckt eine tiefe Wahrheit darin, festzustellen, dass Gebet mich erstmal ins Verborgene, in mich hineinführt. Gebet ist zurückkommen zu dem, der schon auf dich wartet. Und wenn du das erste Mal oder vielleicht nochmal neu starten möchtest zu beten, dann ist es, glaube ich, weise, wenn du erstmal im Hier und Jetzt ankommst, zurückkommst. Denn genau darin, im Realen, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern im Jetzt, in dir, kann Gott dir begegnen. Vielleicht hört sich das theoretisch an, aber da muss man ja erstmal hinkommen. Oft sind ja äußere Einflüsse so laut, dass man die Stimme Gottes gar nicht hören kann. Oder es lasten so viele Blicke auf dir, dass ich den liebenden Blick Gottes gar nicht so richtig wahrnehmen kann. Vielleicht willst du das heute Abend mal ausprobieren, vielleicht vor dem Schlafengehen. Setz oder knie dich hin, da wo du allein bist, in deinem Kämmerlein. Und stell dir wirklich vor, wie du bewusst heraustrittst aus den Blicken der anderen, die dich vielleicht missgünstig angucken oder wutvoll oder die dich vielleicht sogar anhimmeln oder dich bewundern. Tritt da bewusst heraus und tritt hinein in den Bereich des liebenden Blickes Gottes. Denn Gott ist bereits da. Nur wir sind oft woanders oder zu beschäftigt, um Gott wirklich wahrzunehmen. Gebet ist zurückkommen zu dem, der schon auf dich wartet. Und den Blick Gottes wahrzunehmen, kann dann zur Konsequenz haben, dass du darin dann schon den Schatz siehst. Und zu realisieren, wenn niemand da ist, wenn ich alleine bin und keine äußeren Einflüsse auf mich einprasseln, wenn es dann jemanden gibt, der mich sieht und kennt und bejaht, so wie ich bin, das wird mich extrem unabhängig machen ins Außen und extrem sicher im Innen. Deswegen ist Gebet nichts Kleines. Und als Zweites würde ich sagen, kann Gebet was super Fruchtbares sein. In Johannes 7, Vers 38 sagt Jesus: Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Aus seinem Inneren fließen Ströme des lebendigen Wassers. Das ist der Gegenpol zur Sucht, die immer versucht nach einer neuen Quelle, die immer nach einer neuen Quelle sucht, die sie anzapfen kann und nie genug hat. Gebet sagt, dass dein Inneres eine Quelle von sprudelndem Wasser sein kann. Und wenn du gerade ausgelaugt bist, wenn sich dein Inneres gar nicht so voll oder schöpferisch anfühlt, wenn du irgendwie lost bist, ich finde, dann ist das eine wirklich verlockende Vorstellung. Das bisher Gesagte kann vielleicht noch auf sowas wie Meditation oder Manifestation oder Yoga oder sowas gesagt werden, aber hier ist der entspringende Punkt, der entscheidend anders ist. Das Gebet der ersten Christen und auch unser Gebet richtet sich ja nicht an das Universum, das maximal über dich sagen kann, du bist, sondern es richtet sich an einen liebenden Gott, der über dich sagt, du bist geliebt. Und dann können Ströme des lebendigen Wassers aus dir herausbrechen, wenn du mit Jesus verbunden bist. Gebet ist Trinken von der Quelle, die in deinem Inneren entspringt. Ich will darin nicht falsch verstanden werden, das hat nichts mit deiner eigenen Kraft zu tun, sondern beruft sich auf Gott als die Quelle, als den Ursprung, als den, der versorgt. Aber wenn es stimmt, dass Gott dir in dir begegnet, im Verborgenen, dann, wenn du ganz still bist, im Zur-Ruhe-Kommen und im Besinnen darauf, dass er längst da ist, dann kann diese Quelle Gottes in mir zu sprudeln beginnen. Johannes vom Kreuz, ein Kirchenvater und Mystiker, hat mal gesagt, mein Geist ist vertrocknet, denn er vergaß, sich von dir zu nähren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal wache ich nachts auf und habe übertrieben Lust auf Sprudelwasser. Das muss dann auch wirklich Sprudelwasser sein, was ich meistens nicht habe, weil ich bin ja Studentin an der Stelle. Ihr habt mir ja schon eine Heißluftfritteuse geschenkt, vielleicht wollt ihr mir als nächstes einen Sodastream schenken, so als Gedanke. Aber müsst ihr auch nicht. Vielleicht kaufe ich mir das irgendwann selber. Egal, zurück. Manchmal bin ich zu faul, dann aufzustehen und mir dieses Wasser zu holen. Manchmal bleibe ich einfach liegen. Und dann kurz aufzustehen, das kostet mich vielleicht kurz was, aber es stillt dann meinen Durst. Warum nicht anfangen, diese Quelle im Gebet anzuzapfen? Und welche Form das dann ist, welche Form des Gebets dir zusagt, ob das Lobpreis, gesungener Lobpreis oder ein Spaziergang im Wald oder Stille ist, das kannst du ja ausprobieren, das ist ganz individuell. Aber die innere Herzenshaltung ist doch meistens die gleiche. Gebet ist Trinken von der Quelle, die in deinem Inneren entspringt. Und drittens ist Gebet dann Einstimmen in den himmlischen Lobpreis. Ich finde das tatsächlich ziemlich charmant am orthodoxen Gottesdienst. So begeistert ich von modernen Gottesdiensten und von schöner Ästhetik bin und so. Das finde ich relativ charmant, weil sich in den letzten Jahrhunderten rein gar nichts an den orthodoxen Gottesdiensten verändert hat. Die machen seit Jahrhunderten die gleichen Liturgien, weil das Verständnis ist, nicht wir hier auf der Erde veranstalten jetzt mal einen coolen Gottesdienst, sondern wir stimmen nur ein in den himmlischen Lobpreis, in den himmlischen Gottesdienst, der die ganze Zeit schon vor Gottes Thron stattfindet. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, zeichnet das Bild, wie die Ältesten vor Gottes Thron stehen und gar nicht anders können, als ohne Unterbrechung heilig, heilig, heilig zu singen. Sie legen ihre Kronen ab und beten an. Und in der Gegenwart Gottes ist Anbetung vielleicht das einzig Angemessene und Sinnvolle. Anbetung ist das freiwillige Abwenden vom eigenen Ego vor einem, der so unendlich größer ist. Anbetung, Gebet ist das freiwillige Ablassen von diesem Kreisen um mich selbst, weil ich weiß, dass es einen gibt, der größer und meiner Anbetung würdig ist. Wie wäre es, wenn du dich wirklich auf den Weg machst, diese Fastenzeit in deinem Leben ein Gebetsleben zu kultivieren? Das ist prozesshaft und vielleicht auch manchmal anstrengend, aber ich glaube, es ist es wert. Ich habe jetzt über Silvester bei einer Jugendfreizeit mitgemacht, den Loop, und da habe ich einen Gebetsworkshop angeboten. Und ich habe euch das Handout mitgebracht. Das sind nicht meine eigenen Gedanken, das ist aus dem Buch Einfach Gebet. Aber wer möchte und wer vielleicht mal eine Gebetsübung ausprobieren möchte, der darf sich ganz herzlich oder ist eingeladen, sich die Handouts mitzunehmen. Die liegen da vorne am Infopoint. Und unwissend darüber, was in der Gefängniszelle abgeht, betet die Gemeinde in unserer Geschichte weiter, während ein großes Wunder passiert. Sie halten Fürbitte. In erbetendem Flehen richten sie sich an den versorgenden Gott. Und ich mag den Gedanken von Fürbitte, als dass wir darin einen, der vielleicht gerade nicht selbst laufen kann, vor Gottes Thron bringen. Fürbitte drückt aus, dass wir nicht alleine sind. Jesus lehrt uns ja zu beten und er sagt auch nicht, so sollen wir beten, Vater mein, sondern Vater unser. Wir sind eine Kirche. Wir sind als Leib Christi, als Menschen zusammengestellt. Und Fürbitte und Gebet für einen anderen ist Nächstenliebe und Fürsorge und Diakonie zu Ende gedacht. Es ist Flehen und Sehen für einen anderen. Und sie macht auch weiter, wenn das Wunder ausbleibt. Bei Jakobus, wir haben nur in einem Nebensatz über ihn gehört, dass er hingerichtet wurde, da bleibt das Wunder aus. Und bei Petrus geschieht es. Selbst für Petrus, der ja selbst dabei ist, er checkt das Wunder zuerst selbst nicht. Seit vermutlich Tagen sitzt er jetzt schon zu Unrecht im Gefängnis, hochbewacht. Er ist an den Händen angekettet an Soldaten, die ihn vermutlich nicht so sanft behandeln. Vielleicht schneidet das Metall irgendwie in seine Handgelenke ein. Vielleicht hat er seit Tagen nichts gegessen, das wissen wir nicht. Und zunächst noch im Tiefschlaf in der Nacht vor seiner Anhörung und vor der Vorführung vor das Volk ist die Zelle plötzlich von hellem Licht erfüllt. Ein Engel steht im Raum und schlägt Petrus in die Seite. Ich finde es verrückt, dass Petrus überhaupt schlafen konnte angesichts der großen Gefahr, die ihm am nächsten Tag drohte. Und der Engel muss ihn erst wecken und er sagt, steh auf. Daraufhin fallen Petrus die Ketten von den Händen. Und dann sagt der Engel weiter, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Also zieh dich an. Und Petrus folgt seinen Anweisungen. Und weiter sagt der Engel, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und gemeinsam verlassen sie den Kerker. Und ohne dass die Soldaten, an die Petrus gekettet war, aufwachen und ohne dass die zwei Soldaten, die davor stehen, das bemerken, kommen sie nach draußen. Wir wissen nicht, ob die Soldaten geschlafen haben oder ob Gott sie blind gemacht hat für Petrus und den Engel. Wir lesen nur, dass sich sogar eine eiserne Tür vor den beiden öffnet und dass sie so auf die offene Straße gelangen. Und all das geschieht, während Petrus es für eine Vision, eine Erscheinung oder einen Traum hält. Ein Wunder nach dem nächsten geschieht. Gott bahnt Petrus Stück für Stück den Weg, bricht alle Ketten auf, öffnet jede Tür und schützt ihn. Und er checkt es nicht. Petrus ist jetzt frei, vielleicht noch nicht in Sicherheit, aber frei. Und er geht zu dem Haus von Maria, dort, wo gebetet wird, und klopft an die Tür. Ihr seid jetzt kurz herausgefordert, diese Geschichte mal mit einem Wort zu beschreiben, einfach in eurem Kopf. Ich habe auch zwei gebraucht, ihr dürft auch zwei nehmen. Welche zwei Worte wären das? Welches Wort wäre das? Ich habe mir die zwei Worte überlegt, schmerzhaftes Nebeneinander. Jakobus wird brutal ermordet und Petrus kommt frei. Petrus ist im Gefängnis, während die Gemeinde für ihn betet. Zwei komplett unterschiedliche Realitäten. Die Erzählung von Paulus und Barnabas pausiert kurz, um von Petrus zu erzählen. Das passiert nebeneinander, gleichzeitig. Während wir hier in aller Freiheit Gottesdienst feiern, schließen Christen in Afghanistan die Türen hinter ihren Hauskirchen ab aus Angst vor Verfolgung. Als ich Teenie war, haben wir als Gemeinde so sehr für das Gesundwerden eines Familienvaters gebetet, und er ist gestorben, während andere geheilt werden. Leid und Hoffnung, Enttäuschung und Freude, das passiert in dieser Welt gleichzeitig. Und spätestens seit Social Media können wir das sogar in unserer Hand nahezu gleichzeitig erleben. Ich weiß nicht, ob ich das auch so kirre gemacht hat. In der letzten Woche habe ich auf meiner For You-Page auf Instagram erst ein Reel über Epstein gesehen, dann über Bad Bunnys Halftime-Show, ich kann es jetzt komplett auswendig, dann irgendein Bibelvers, Koch-Inspo und dann wieder irgendwelche verstörenden Epstein-Feels. Und das passiert gleichzeitig. Das passierte schon immer gleichzeitig, aber vielleicht heute noch mal sichtbarer als je zuvor. Ich denke, ein zweites, was wir hier aus dieser Geschichte von den ersten Christen lernen können, das erste war Gebet und das zweite ist Ausharren und Aushalten von verschiedenen Realitäten und vielleicht gerade darin Gottes Wirken erkennen. Vers 11 beschreibt es, finde ich, super schön. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat. Ich finde, das ist ein wahnsinnig zentraler Satz. Petrus besinnt sich, er hält inne, er reflektiert und deutet seine Befreiung. Ich finde dafür das Bild des Fernrohrs wirklich treffend. Das Schauen in ein Fernrohr erfordert ist, dass ich meinen Blick von dem Nahen ablöse und mich traue, in die Ferne zu schauen und ins Unbekannte, um vielleicht da Neues oder Schönes zu erblicken. Es liegt ein Riesenschatz darin, sein Leben zu deuten im Licht eines liebenden Gottes. Sich eines Gottes bewusst zu sein, der dich sieht und der vielleicht wirklich mit mir unterwegs ist. Dass da ein Funken Wahrheit dran sein könnte. Dass ich den Gedanken zulasse, dass Gott wirklich wirkt, auch wenn ich es zunächst nicht bemerke, so wie Petrus. Gott hat hier in Petrus unmittelbare Situation eingegriffen. Ich weiß nicht, ob du Situationen in deinem Leben schon hattest, die einfach unbegreiflich sind, wo du der festen Überzeugung bist, dass Gott da eingegriffen hat. Es gibt Menschen, denen fällt es ganz leicht zu sagen, dann hat Gott XY getan. Gott hat mir heute Morgen einen Parkplatz geschenkt. Es gibt Menschen, denen fällt es ganz schwer, diesen Gedanken überhaupt zuzulassen. Ich glaube, dass man da auch von beiden Seiten vom Pferd fallen kann, aber ich glaube, es lohnt sich zwischendurch, solche Vers-11-Momente zu haben und innezuhalten und in einem inneren Monolog zu sagen, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat. Und das kann angesichts größten Leids sein und das kann angesichts großer Freude sein. Manchmal ist es wirklich so ein Aushalten, ein Nebeneinander. Jakobus stirbt, während Petrus befreit wird. Und er geht weiter, während ein anderer Jakobus die Leitung der Gemeinde übernimmt. Doch sie alle wagen es, ihr Leben im Licht des Wirken Gottes zu deuten. Sie haben wie durch ein Fernrohr in die Ferne geschaut, um zu bekennen, dass Gott wirklich gewirkt hat. Und die letzte Passage der Geschichte dient unter anderem der Erklärung der Tatsache, dass Petrus in der Apostelgeschichte eigentlich nicht weiter auftaucht. In Apostelgeschichte 15 kommt er nochmal ganz kurz vor, aber sonst geht er einfach seiner Wege und verabschiedet sich hier von seiner Gemeinde. Er klopft, doch Rode, die ihm aufmachen soll, ist zu aufgeregt, um direkt zu öffnen. Sie rennt wieder hinein, um zu berichten, dass Petrus vor der Tür steht, doch niemand glaubt ihr. Sie beten die ganze Zeit inständig dafür, dass Petrus freikommt, doch als er es ist, der vor der Tür steht, können sie es nicht glauben. Sie glauben sogar, dass es ein Engel sein könnte. Die Bemerkung kommt von der Vorstellung damals, die teilweise vorherrschend war, dass es Schutzengel gibt, die so eine Art Doppelgänger von den Menschen sind. Selbst das zieht die Gemeinde in Erwägung, bevor sie glauben können, dass Petrus freigekommen ist. Und doch machen sie dann doch irgendwann auf. Petrus spricht zu ihnen und beauftragt sie, Jakobus, der in der Zukunft die Gemeinde leiten wird, alles zu erzählen. Und dann geht er. Ich finde es ziemlich bemerkenswert, dass die Gemeinde das geschehende Wunder nicht glauben kann. Auch sie brauchen diesen Realisationsmoment, diesen Reflexionsmoment, um zu begreifen, dass Gott hier an Petrus gehandelt hat. Bei einer Predigt letzte Woche hat der Pastor gesagt, wir haben Trockenübungen im Glauben gemacht, weil wir Angst haben, nass zu werden. Ich glaube, dass das hier und so oft auch heute bei uns irgendwie der Fall ist. Irgendwie glaube ich, dass Gott Wunder tun kann. Ich kann sogar dafür beten, aber ich habe zu viel Angst, dann doch enttäuscht zu sein. Lieber glaube ich doch nicht, dass das Wunder geschehen kann. Und es ist so nachvollziehbar. Glaube muss alltagsrelevant sein und muss der Realität standhalten können. Und gleichzeitig ermutigt uns die Geschichte, dass wir groß glauben dürfen, risikoreich glauben dürfen und mutig glauben dürfen. Kein Trockenübungsglaube, sondern ein Nasswerdeglaube. Petrus hat es ja am eigenen Leib erfahren, als Jesus noch auf der Erde war. Wie schade wäre es gewesen, wenn er sich nicht getraut hätte, dass seine Füße nass werden und nicht aus dem Boot gestiegen wäre. Doch die gute Nachricht dieser Geschichte ist, dass Gott nicht darauf angewiesen ist, dass wir ihn fassen können. Petrus schläft und begreift dann das Wunder selbst nicht. Die Gemeinde betet und glaubt das Wunder nicht mal, wenn es vor der eigenen Tür steht und anklopft. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, schreibt Lukas diese Geschichte auf. Nicht damit wir lernen, dass Gebet immer Gefängnistüren öffnet, sondern damit wir lernen, dass Gott auch dann handelt, wenn wir es nicht checken. Auch dann, wenn wir zweifeln, auch dann, wenn wir das Wunder nicht erkennen und auch dann, wenn kein Wunder geschieht. Auch gerade da im Leiden begegnet uns ja der Leidende, der ans Kreuz geschlagene Gott. Aber das müssen wir vielleicht nochmal in anderen Predigt behandeln. Das können wir jetzt nicht weiter ausführen. Für die kommende Fastenzeit biete ich dir drei Sachen an, das mal für dich zu prüfen. Erstens, vertiefe dein Gebetsleben. Gebet, das die Sehnsucht des Menschen stillt, gesehen zu werden und Teil von etwas Größerem zu sein. Weil Gott dir in deinem Inneren begegnet und du so verbunden bleibst mit der Quelle. Zweitens, deute dein Leben mit der Möglichkeit, dass Gott in deinem Leben wirklich handelt. Wie so ein Vers 11-Moment, ein Innehalten, ein leises, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr gehandelt hat. Nicht, weil alles gut ist und nicht, weil immer alles geklärt ist, sondern weil mitten im schmerzhaften Nebeneinander dieser Welt, das einfach da ist, Gott da ist, der größer ist. Und drittens, traue Gott zu, dass er handelt. Vielleicht stehst du gerade nicht vor einer geöffneten Gefängnistür. Vielleicht sitzt du noch drin. Vielleicht bist du wie der Jakobus in der Geschichte, bei dem das Wunder ausbleibt. Vielleicht bist du wie die Gemeinde in der Geschichte, die betet, aber sich kaum traut zu hoffen. Was auch immer deine Rolle ist, Gott ist nicht abwesend. Rechne damit und trau ihm zu, dass er handelt. Und vielleicht ist es für dich auch dran, nicht nur Trockenübungen im Glauben zu machen, sondern wirklich zu sagen, ich will nass werden. Ich würde die Predigt gerne mit einem Gebet beenden. Lieber Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir rechnen können. Und ich bitte dich, dass du uns in dieser Fastenzeit wirklich begegnest und dass wir uns trauen, vielleicht Schritte zu gehen, vielleicht uns wagen, nochmal neu ins Gebet einzusteigen. Und ich danke dir, dass du da bist in diesem ganzen schmerzhaften Nebeneinander und dass auch du das ausgehalten hast, dass du wirklich uns auch im Leid begegnest. Und ich bitte dich, dass wir daran nicht zerbrechen, sondern dass wir gerade darin dich suchen. Und ich danke dir für all das Schöne, was aber auch hier ist, was du uns geschenkt hast, dass all das Schöne, was das Leben auch bereithält. Und ich bitte dich, dass du uns auch dafür die Augen öffnest, dass wir dein Wirken erkennen, dass wir deine Wunder auch sehen, wenn sie dann vor unserer Tür sind und anklopfen. Jesus, du bist da und ich danke dir, dass du auch unserem Unglauben hilfst. Und ich will mich auf den Weg machen hin zu dir, weil ich weiß, dass du schon da bist und auf mich wartest. Ich bitte dich, dass du uns im Gebet begegnest, in den lauten und den leisen Tönen. Und Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir ehren dich und tun das zu deiner Ehre. Und wir bitten dich, dass du uns begegnest. Dir sei alle Ehre. Amen.